Ja, ich bin Tobi, ich gehöre hier mit zum Predigerteam und stehe immer mal wieder hier vorne für den einen oder anderen, der mich da noch nicht kennt. Ich steige heute direkt mit dem Bibeltext ein. Ich lese aus der Übersetzung Gute Nachricht. Und zwar aus dem Alten Testament. Es geht um den König Hiskia. König Hiskia beseitigt den Götzendienst. Aus 2. Könige Kapitel 18, 1 bis 8. Im dritten Regierungsjahr des König Hoschea von Israel wurde Hiskia, der Sohn von Ahas, König von Juda. Kurze Anmerkung, das Volk Israel hatte also einen Staat gekriegt, der war nun geteilt in das Reich im Norden, das hieß Juda, und das Südreich, das hieß Israel. Und der war jetzt König von Juda. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, und regierte 29 Jahre lang in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi und war eine Tochter von Sechaja. Er tat, was dem Herrn gefällt, genau wie sein Ahnherr David. Er ließ die Opferstätten rings im Land zerstören und geweihte Steinmale in Stücke schlagen und das Götzenbild der Aschera umstürzen. Er zerschlug die bronzene Schlange, die Moses gemacht hatte. Bis in die Tage Hiskias hatten die Israeliten Weihrauch vor ihr verehrt. Sie nannten sie Nehushtan. Keiner von allen Königen Judas war vor oder nach Hiskia. Nochmal, keiner von allen Königen Judas war vor oder nach Hiskia, vertraute so wie er dem Herrn, dem Gott Israels. Hiskia hielt sein Leben lang treu zum Herrn und befolgte die Gebote, die der Herr durch Moses gegeben hatte. Darum stand der Herr ihm auch bei und gab ihm Erfolg. Nochmal kurze Anmerkung, wenn in der Bibel irgendwo steht darum, dann kann man sich das vorherige Gelesene nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil das darum bezieht sich auf das Davorgehende. Also warum? Darum, ja, weil er die Gebote des Herrn hielt. Darum stand der Herr ihm auch bei und gab ihm Erfolg in allem, was er unternahm. So gelang es Hiskia, sich von der Oberherrschaft des Königs von Assyrien zu befreien. Hiskia besiegte auch die Philister und verfolgte sie bis nach Gaza. Er verwüstete alles in ihrem Gebiet, vom Wachturm bis zur befestigten Stadt. Ja, und ich wurde erst letzte Woche darum gebeten, heute zu predigen. Und wir haben ja gerade keine Predigtreihe. Und darum dürfen wir predigen, was uns gerade auch so im Alltag beschäftigt. Und dürfen das hier in die Gemeinde tragen. Und ich hatte mich ja schon ein bisschen mit dem Heiligen Geist über das Thema Gottvertrauen ausgetauscht. So, was ist das? Was genau meint der Heilige Geist, der ja auch Gott ist, zum Thema Gottvertrauen? Und dann fiel mir dieser Text über König Hiskia in die Hand. Hiskia, der König, der Gott mehr vertraute als sonst ein König von Juda. Viele Namen in der Bibel haben eine Bedeutung. Und Hiskia, das bedeutet, Gott ist Stärke. Und genau das war irgendwie das Lebensmotto vom König Hiskia. Nicht ich bin der Tolle, meine Taten, mein Lebenswerk sind nur erfolgreich, weil Adonai, also weil Gott meine Stärke ist. Und zusammengefasst so in meinen Worten bedeutet also Hiskia, ich bin, weil er ist. Und deshalb war auch eine so der ersten Amtshandlungen von Hiskia, er zerstört alle Opferstätten, die er so auffinden kann. Er zerschlägt so geweihte Standmale, so Steine, die als Götzen verehrt wurden. Er wirft das Götzenbild der Aschera um. Er trennt sich ganz radikal von allem, von dem Hilfe und Stärke kommen, sich erhofft wird oder sich erhofft werden könnte. Und im Text haben wir gelesen, er packt sogar irgendwie die heilige Kuh der Israeliten am Schwanz und zerstört die eherne Schlange, die Mose selbst auf Geheiß Gottes aufstellen ließ. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wenn er mal die Bibel gelesen hat, das Volk Israel war auf der Wüste, war auf dem Weg ins gelobte Land, durch die Wüste, kam an eine Stelle, wo ganz viele Schlangen auch zu Hause waren. Und denen gefiel es, den ein oder anderen Israeliten zu beißen. Es waren giftige Schlangen. Und es starben etliche oder sie weiß nicht, wer schon mal einen Schlangenbiss von der Kreuzotter zum Beispiel gekriegt hat, das wird richtig dick und es kann auch zum Tode führen. Ne? Und Mose ist in seiner Not und als Anführer dieses Volkes, als dieses Wüstenvolkes zu Gott gegangen. Und Gott, was kann ich machen? Und Gott sagt ihm, schmiede dir eine eiserne Schlange, mach die an einen Stab fest und jeder, der gebissen wird, soll zu dieser Schlange hochgucken und er wird nicht sterben. Also der Blick zu dieser erhobenen Stange sollte Leben bedeuten. Und das war letztendlich auch schon damals ein Hinweis auf Jesus. Blicke auf den Gekreuzigten da oben und du wirst Leben, Rettung und Heilung empfangen. Und dann hatten sie wahrscheinlich die Schlange, auch diese eiserne Schlange mitgenommen. Irgendwie war die dann in das Gebiet von Hiskia gekommen und stand da nun schon 500 bis 600 Jahre. Und irgendwie war diese Schlange von diesem Symbol der Rettung zu einer Art Götzen, hatte sich das verwandelt. Sie hatten ihm einen Namen gegeben, Nehushatan. Es wurde Weihrauch vor ihr verbrannt und Hiskia zerstört dieses bedeutende, dieses Nationaldenkmal schon fast, möchte man ja sagen. Ne? Und ich glaube, wenn Indiana Jones oder Archäologen dabei gewesen, die hätten vor Schreck geschrien, ja, wie man sowas Heiliges zerstören kann, ja, so ein Altertümchen. Aber Hiskia, ich vielleicht auch als Alträucher, ne? Aber Hiskia wollte in seinem Verantwortungsbereich nichts, wo man im Nachhinein hätte sagen können, vielleicht, ja, das konnte er, weil er hier und da, weil er fleißig vor Aschere gebetet hat. Oder weil er dort noch weil die Hilfe durch ein Steinmal kam. Oder weil er vielleicht gesagt hat, das habe ich aus meiner eigenen Kraft gemacht. Hiskia wollte alles von Adonai selbst bekommen. Und Hiskia setzt sein Vertrauen nur auf Gott. Und das zeigt uns, also Hiskia zeigt uns irgendwie, so den Schritt, Gott zu vertrauen, heißt irgendwie alles hinter sich zu kappen, wo du sagen könntest, meine Hilfe kommt irgendwie durch meinen Glückspfennig, durch mein Amulett oder durch den Ring meiner verstorbenen Mutter oder vielleicht sogar durch das allerheiligste Kruzifix, was ich vielleicht am Hals trage. Und das darf, all diese Gegenstände, die dürfen niemals die Basis sein, die Basis unseres Vertrauens sein. Ich habe ja einen Laden und ich war mal bei Monika zu Hause, habe da was abgeholt und durfte Monikas Elefantensammlung bestaunen. Sie hatte also 450 Elefanten zu Hause, alle mit Rüssel nach oben. Und dann hatte ich zufällig jetzt auch einen kleinen Messing-Elefanten da und dann kam Monika vorbei und dann meinte ich, hey Monika, hier, guck mal, was ich hier habe, den schenke ich dir. Und Monika hat die Angewohnheit, einmal die Woche hier in die Spielhalle nebenan zu gehen. Und dann kam sie wieder, Tobi, der Elefant hat mir Glück gebracht. Und war also ganz freudig außer sich und war mir ein bisschen unangenehm, denn ich wollte ja nicht, dass sie jetzt da hier einen Glücksbringer geschenkt habe. Und naja, das ist irgendwie nach hinten losgegangen, das Geschenk. Aber sie hat sich gefreut. Aber Hiskia so kappt alle Anbindungen an Götzendienst im Vertrauen auf Gott, von dem alles Gute kommt. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch einen Götzendienst, hast du ja auch einen Götzen oder irgendeinen Glückspfennig oder irgendwas, was dir Glück bringt, noch eine andere Story im Laden. Ja, da stand jemand irgendwie mal fast zitternd irgendwie vor mir an der Kasse und Tobi, verkauf mir irgendwas, was mir Glück bringt. Und ich kann dir nichts verbrauchen, was dir Glück bringt. Glück kommt von Gott allein. So, und dann konnte ich an dieser Stelle dann auch mit der Frau beten. Das war jetzt eine andere als eben die erwähnte Monika. Aber wenn du auch irgendwie sowas hast, wovon du dir Glück erhoffst, ey, dann geh doch gleich raus und schmeiß es draußen in den Mülleimer. Glück kommt nur von Gott allein. Aber ich meine, was heißt es denn, Gott zu vertrauen? Ach, jetzt haben wir dir das erste Bild vergessen. Das können wir nochmal einblenden. Da sehen wir nochmal den Hiskia. Da ist er. So sah er aus. Und mit dem Vers nochmal, Vers 5. Keiner von allen Königen Juda vor oder nach Hiskia vertraute so wie er dem Herrn, dem Gott Israels. Was heißt es, Gott zu vertrauen? Auf Gott zu vertrauen heißt, sich innerlich darauf zu verlassen, dass Gott zuverlässig ist. Zuverlässig in seiner Liebe zu dir, dass er dich liebt, dass er das Beste für dich im Blick hat, dass er dich in schwierigen Situationen trägt, dass er den guten Weg für dich kennt und dich da auch führt. Und wenn du dieses Wissen, dass Gott zuverlässig ist, verinnerlicht hast, dann wirkt sich das auf dein ganzes Leben aus. Ja, und ich mach das mal an den vier Fingern einer Hand aus. Ja, wären wir jetzt ein Alien, dann hätten wir vielleicht nur vier Finger, aber ich mach's mal. Und zwar einmal so das Vertrauen im ganz normalen Alltag. Ich möchte mich nicht beherrschen lassen von Sorgen und Ängsten. Jeder von uns hat irgendwelche Sorgen und Ängste. Da möchte ich sagen, dafür bin nicht ich zuständig, sondern dafür ist Gott zuständig. Und deswegen hier der Zeigefinger, die Sorgen und Ängste im Alltag. Nicht ich bin dafür zuständig, sondern Gott ist dafür zuständig. Gott sorgt sich zuverlässig um meine Sorgen und Ängste. Hat da jemanden ein persönliches, kurzes Beispiel, wo er mal gewisse Sorgen hatte und da Gott irgendwie erfahren hat? Ja, da kommen wir mal, Anna, bist du Anna? Hast du dich gemeldet? Ja, dann komm nach vorne, komm mal kurz nach vorne und erzähl das bitte.
Ja, da gibt es ja viele Beispiele.
Ja, eins reicht.
Ja, ich weiß, dass als ich 50 war, bin ich aus dem Architekturbüro raus wegen Burnout und Depression. Und das war für mich so richtig, 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 richtig heftig. Weil ich wusste, da kannst du nicht wieder zurück. Und du musst dir was suchen, was nicht so stressig ist. Und dann gehst du raus und weißt nicht, was du dann tun sollst. Und da ist die Versorgung nicht da, weil man war ja selbstständig. Und also es war eine wirklich, wirklich schwere Zeit. Und es war, ich habe auf meine Fliesen im Klo geschrieben, so groß, ich vertraue dir. Weil ich muss es sehen, ich muss es an die Wand schreiben. Und ich habe oft Gott angeschrien und habe gesagt, du musst mir helfen. Und also ich kann euch sagen, er hat geholfen. Und er hat auch Brüder und Schwestern geschickt, die mir auch finanziell geholfen haben. Und heute ist alles gut, beziehungsweise von damals ist das alles erledigt. Aber es hat auch gedauert und war eine Probe, so, ne? Dieses Vertrauen. Es könnte ja ein bisschen schneller gehen, ne? Aber nein, es dauert seine Zeit. Und das ist so die Prüfung, dass Gott kommt. Gott hilft anders, als man denkt. Und aber er kommt und macht und tut, dass man zufrieden ist. Ja, also ich bin so im Nachhinein, kann ich sagen, das Vertrauen war es wert. So, es war, wie er versprochen hat, er hat geholfen und es ist wunderbar ausgegangen.
Vielen Dank, Anna. Es sind nicht mehr deine Ängste, Zeigefinger, sind Gottes Ängste. Ein zweiter Punkt ist so, dass man auch berührt ein bisschen den Punkt, auch den du gerade genannt hast, so Vertrauen in Krisen. Es gibt manchmal wirklich so lange Situationen, wo man denkt, Gott ist nicht da. Ja. Und wo man fragt, Gott, wo bist du? Aber halte irgendwie an Gottes Nähe fest, auch wenn es im Leben dunkel oder unsicher ist. Und wir nehmen dazu nach dem Zeigefinger den Mittelfinger. Wir zeigen der Krise den Mittelfinger. Sagen, ey, Krise. Leck mich, Gott ist da, ja. Gott ist zuverlässig in Krisen und in dunklen Lebenssituationen. Hat jemand ein kurzes Beispiel, was er uns erzählen kann? Möchte? Dann komm nach vorne. Drei. Da komm. Ja.
Das ist was länger her, aber es hat uns in eine absolute Krise geführt, weil wir jung geheiratet haben mit Anfang 20. Und unsere Lebensplanung war, wir kriegen junge Kinder. Da sind wir mit 40, sind die groß. Und wir sind frei. Also nicht, dass wir frei von Kindern sein wollten, aber das war so der Plan, den wir hatten. Und die Jahre zogen dahin und um uns herum wurden alle mit Kindern gesegnet und wir nicht. Und wir haben gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und es macht was mit einer Frau. Es macht aber auch was mit einem Mann. Es macht was mit der Beziehung, mit der Ehe. Es war eine Krise für uns. Und wir mussten als junge Leute 5 Jahre darauf warten, dass wir ein Kind bekommen haben. Und dann hat Gott sich gedacht, wir können den Spieß auch umdrehen und hat uns dann nochmal in eine Krise geführt, als wir dann kurz vor der 40 völlig unerwartet nochmal Eltern wurden. Wir wollten zu dem Zeitpunkt durch sein mit dem Thema und fingen plötzlich bei Null an. Und das macht was mit einer Ehe. Und das macht was mit der Lebensplanung. Und es stellt plötzlich alles in Frage. Und da festzuhalten und zu sagen, Gott, ich stell dich nicht in Frage, ich stell deine Pläne nicht in Frage. Und diese Krise, die reißt mich jetzt nicht runter. Das hat uns viel Kraft gekostet. Aber es ist gut.
Dankeschön, Volker. Gott ist zuverlässig in Krisen und in dunklen Lebenssituationen. Dafür stehe ich hier mit meinem Mittelfinger. Ein dritter Punkt ist so Vertrauen im Gehorsam. Das heißt also, wir übernehmen die Sichtweisen von Gottes Wort, auch wenn es vielleicht dem eigenen Verstand total widerspricht. Ich übernehme die Sichtweise von Gott, von dem, dem ich vertraue, den ich liebe, meinem Geliebten, deswegen vielleicht der Ringfinger. Hat jemand ein Beispiel davon, wo er vielleicht die Sichtweise von Gott übernommen hat, einfach im Vertrauen, obwohl vielleicht alles wissenschaftlich oder weltliche oder was man so immer wieder hört, dagegen spricht? So kommen wir nach vorne. Ja, Tom, ich sehe dich nicht. Nein, es ist...
Ja, ist auch schon etwas länger her und das hat mich eigentlich auch geflecht. Also man muss dazu wissen, mein Vater ist 2008 gestorben, nach einem halben Jahr Drangsal, also hat einen Schlaganfall, Halbseitenlähmung, war also im eigenen Körper gefangen und hatte bis dato irgendwie, also er wusste, dass ich Christ bin, aber er hat das irgendwie immer bei mir so als jugendlich-kindlichen Blödsinn abgetan, ja. Und ja, aber Heidi und ich, wir waren uns einfach sicher, wir erzählen ihm jetzt das Evangelium. Wir sind dann zum Krankenbett gegangen und haben ihm halt erzählt und haben auch gesagt, dass wenn er auf Gott vertraut, seine Situation wesentlich verbessert wird, ne? Und wir merkten einfach, oh, da keimte sowas wie Hoffnung auf. Der guckte halt auf seine Hand, ob sie sich jetzt doch noch bewegt. Dann haben wir irgendwann im Fortgang mit ihm ein Übergabegebet gesprochen und dann passierte halt das Erstaunliche. Der hatte halt trotz vorhandener Aphasie, also er konnte gar nicht mehr sprechen, weil das Gehirn so beschädigt war, laut und vernehmlich Amen gesagt. Und im Nachgang hat, es ist ja mal mit Wundern so, ne, man glaubt das nicht. Heidi wollte noch ein Beweisvideo. Die ist dann irgendwann nochmal ans Sterbebett gefahren und dann passierte der Oberhammer. Dann stand dann halt eine Krankenschwester mit einem Neugeborenen vor dem Toten, also vor meinem toten Vater und kümmerte sich da irgendwie, ne, und entschuldigte sich fürchterlich, dass sie da gar nicht hingehört. Aber für uns war das einfach das Zeichen, da ist was Neues geboren. Also brauchst du noch ein TÜV-Siegel?
Dankeschön, Tom. Gott ist zuverlässig in seinem Wort und darauf wollen wir setzen. Als Beispiel der Ringfinger. Und das vierte, so wir vertrauen im Wissen, um dass wir in Gott geborgen sind. Ja, wir sind angenommen von Gott und gehen nicht alleine durchs Leben. Ist jemandem das schon mal so klar, ganz besonders klar geworden, dass er nicht alleine durchs Leben geht? Dass er einfach vertraut hat, wie man jemand vielleicht den kleinen Finger gibt und dass er dann gewiss wurde, Gott hat die ganze Hand genommen. Bruni kommt nach vorne.
Es ist schon viele, viele Jahre her. Da hatte ich Unterleibskrebs und lag im Krankenhaus. Ich wollte mir aber nicht die Gebärmutter entfernen lassen und dann haben die nur so einen Teil weggeschnitten und dann gesagt, irgendwann kam die Ärztin und sagt, tut mir leid, wir haben nicht im Gesunden geschnitten. Wir müssen jetzt eine Totaloperation machen. Morgen sind sie wieder dran. Und da hatte ich plötzlich panische Angst, weil vor etlichen Jahren bedeutete Krebs auch immer, es kann dein Todesurteil sein. Und ja, ich hatte noch so eine halbe Stunde, bis meine beiden Männer, Köhung und Andy, kamen. Und dann habe ich denen gesagt, ich habe dieses Vertrauen an Gott, dass alles gut wird. Und in der Nacht habe ich geträumt, Jesus saß auf meinem Bett und hat mir die Hand gehalten. Heute stehe ich hier, 30 Jahre nach Krebs.
Gott ist zuverlässig und er will mit dir durchs Leben gehen. Und er hat dir schon längst seine Hand gereicht. Und ich meine, so als Prediger kann man ja viel erzählen, ne? Und was Gott alles Tolles ist, so. Aber, und über die Zuverlässigkeit Gottes. Und ich mache das immer gerne, aber auch an der Bibel fest. Haben wir Beispiele in der Bibel, wo Gott zuverlässig ist? Ja, haben wir. Ich nenne sie jetzt einfach mal alle. Zum Beispiel Abraham. Und der Vertraute in vollkommener Ungewissheit. Gott schickt Abraham in ein neues Land, in eine neue Heimat, ohne zu sagen, wo es denn hingeht. Und Abraham geht und wird von Gott nicht enttäuscht. Und Abraham geht nur auf Grundlage der Zusage Gottes. Also Vertrauen heißt, auch ohne für alles irgendeine Antwort zu haben, einfach losgehen, weil Gott zuverlässig ist. Oder auch das Volk Israel in der Wüste hatte viele Durststrecken. Gott befreit das Volk Israel aus Ägypten und er versorgt sie mit Nahrung, mit Wasser, sogar Kleidung. Und auch hier heißt es, Vertrauen heißt hier, zu glauben, von Gott versorgt zu sein, unter welchen Umständen auch immer. Weil Gottes Zusagen zuverlässig sind, für alle, die an ihn glauben. Oder auch David, ja, der Hirte David oder der König David vertraute trotz vieler Widersacher, die er hatte. Der wurde zum König gesalbt. Wir haben im Hauskreis hier lange drüber geredet und es dauerte 15 Jahre, bis er endlich König wurde. Und ich muss jetzt mal den Handschuh hier ausziehen, sonst kann ich hier nicht weiterblättern. 15 Jahre war er auf der Flucht vor seinem Widersacher Saul. 15 Jahre hat es gedauert, bis er König wurde. 15 Jahre hat er sich auf diese Zusage Gottes verlassen. Vertrauen zu finden, heißt auch ein Stück weit in Ruhe zu kommen. Hey, Gott hat das gesagt, Gott wird's machen. Obwohl man vielleicht viele Leute hat, die einem Böses wollen. Oder Daniel lebt als Ausländer in Babylonien und er vertraute unter Lebensgefahr. Daniel hat immer mehr auf das gehört, als was der König eigentlich, als die Anweisung des Königs. Und Ende vom Lied kennen wir vielleicht die bekannteste Geschichte. Er landet in der Löwengrube und soll aufgegessen werden. Und Gott rettet ihn aus dieser Situation. Und für mich heißt das, dass man vertraut, selbst unter Lebens, dass Gott selbst bei Lebensbedrohung treu ist. Und dass Gott in dieser Treue selbst zu dir steht. Und sogar Jesus lebt uns dieses Vertrauen vor. Eins der letzten Worte von Jesus am Kreuz heißt, da sagt er zu Gott, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und für mich heißt das, dass das Vertrauen in der allerdunkelsten Stunde, dass man weiß, sich von Gott getragen zu wissen. Selbst wenn es irgendwie durch den Tod hindurch geht. Vertrauen heißt zu wissen, Gott ist zuverlässig. Und viele von uns kennen vielleicht den 23. Psalm, besonders jetzt den Vers 2 habe ich mal rausgepickt. So, oder der Vers 1, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und in Vers 2 heißt es, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und was heißt dieses um seines Namens willen? Das heißt eigentlich nichts anderes, weil er so ist, wie er ist. Wie er sich durch die ganze Bibel hin vorstellt. Also zuverlässig sein heißt für Gott, verlässlich zu bleiben. Wie er sich in der Bibel vorstellt, so ist er auch. Und diese Zuverlässigkeit Gottes zu verinnerlichen, das ist eigentlich wie so ein Trainingsgerät im Fitnessstudio oder Gym. so ein Trainingsgerät zum Muskelaufbau. Und vielleicht gibt es ja auch so einen innerlichen Vertrauensmuskel, den es zu trainieren gilt. Und ich habe da so 6 Übungen, die wir jetzt auf Bild 2 hier sehen. 6 Übungen, wie man diesen Vertrauensmuskel üben kann. Also wenn du einen dicken Bizeps haben willst, ja, dann reicht das nicht, wenn du 2-3 Mal irgendwie die Hantel hebst, sondern du musst das eine Zeit lang machen, und dann wird er dicker und dicker und dicker und kräftiger. Und irgendwann ist es in beiden. So, guck, es will nicht. Vertraue. Das erste Training, vielleicht kommt es ja gleich noch, ist Gottes Wort zu verinnerlichen. Wir lesen in Matthäus 24, Vers 55. Ah, da ist es. Da ist es ja. Siehst du, Vertrauen. Also Gottes Wort verinnerlichen. In der Bibel heißt es in Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Das heißt täglich so ein Stückchen Bibel verinnerlichen, ja, so einen kleinen Abschnitt zu lesen, ist ein Training, um diesen Vertrauensmuskel zu stärken. Eine weitere Übung ist, einfach schon kleine Sorgen im Gebet verarbeiten. In der Bibel heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. In der Bibel steht's geschrieben, 1. Petrus 5, Vers 7. Sobald dich irgendetwas anspringt, was dich bedrückt, was dich ängstigt, was dir Sorgen macht, sprich's direkt im Gebet aus, gib es an Gott ab. Am besten sofort und nicht erst am Abend, beim Abendgebet. Und eine weitere Übung, die dritte Übung, Schritte im Gehorsam auch gehen. Vertrauen wächst durch kleine Gehorsamsschritte. Ich hatte mal eine Oma, die ist 92 geworden und die ging fast jeden Tag zur Bahn, um in ihrem ehemaligen Stadtviertel dann zum Bäcker und zum Metzger und so weiter zu gehen. Die konnte nicht mehr große Schritte machen. Die tippelte also wirklich dann die 500 Meter zur Bahn und irgendwann dann auch wieder zurück. Aber mit jedem kleinen Trippelschritt kam sie der Bahn ein Stückchen näher. Und Vertrauen wächst durch kleine Gehorsamsschritte. Wir lesen in Hebräer 11, Vers 8, da wird von Abraham berichtet. Abraham verließ seine Heimat und er zog aus, ohne zu wissen, wohin es geht. Das heißt, folge doch Jesus auch mal in so kleinen Impulsen, die Gott in dein Leben spricht. Ja, zum Beispiel, du gehst lang und erlaubst dem Heiligen Geist, dir zu zeigen, was Sache ist. Zum Beispiel jemand zu helfen, ja. Da kommt jemand dir entgegen mit einer schweren Tasche. Dann frag nochmal, ob du die Tasche tragen kannst, noch einen Schritt weiter in die andere Richtung. Oder du kommst hier hin oder auf der Straße und fragst, ey, könnte ich vielleicht für jemanden beten? Gott, zeig mir doch mal jemanden. Und das sind so kleine Vertrauensschritte, die man mit Gott gehen kann und wo man im Vertrauen dann auch wächst. Eine vierte Übung, erinnere dich, was Gott bereits in deinem Leben gemacht hat. Im Psalm 103, Vers 2 heißt es, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergesslichkeit schwächt Vertrauen. Ja, es macht es belanglos. Aber Erinnerungen, die stärken das Vertrauen. Wofür war ich in der letzten Zeit dankbar? Und die fünfte Übung, in Gemeinschaft leben. In Hebräer 3, Vers 13 heißt es, ermahnt und ermutigt einander, vielmehr Tag für Tag, Klammer auf, jetzt kommt ein Text, dann Klammer zu und dann geht's weiter, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Gott möchte Tag für Tag für Tag für Tag an dir arbeiten und an dir wirken. Und wenn wir irgendwie in unserem Leben komisch handeln, was wir alle irgendwie tun oder komisch denken oder so, ey, dann lasst uns doch einander das auch sagen, ey, das hier liegst du falsch oder was du hier tust, das ist nicht korrekt. Das kann zu Sünde führen, das ist Sünde. Das kann Gott hindern, an dir zu wirken. Wir wollen doch von Gott verändert werden. Also, ermahnt und ermutigt, damit Vertrauen wächst. Zum Beispiel durch die God-Stories hier werden wir ermutigt, ja. Wir ermutigen uns gegenseitig, wenn wir in Hauskreise gehen, in Bibelkreise. Oder wenn es auch mal vielleicht ein harscher Punkt ist, dass du da jemand beiseite nimmst und komm, ey, ich möchte dir mal was sagen. Dass du etwas in Liebe persönlich irgendwie eine Einwände oder eine Ermutigung weitergibst, Ermahnung weitergibst. Und der sechste Trainingspunkt, geduldig bleiben. Psalm 37, Vers 7, werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Das heißt also, wenn Gebete nicht direkt irgendwie erhört werden, dann bleib doch dran und sag bewusst, mein Gott kann und ich vertraue ihm trotzdem. Ich bin mit dem Thema Gottvertrauen auch noch nicht durch. Ich brauche selber diese Übungen. Und das ist ein Wachstumsprozess. Und ich glaube, der ist erst zu Ende, wenn wir dann mal im Himmel sind. Aber lade den Heiligen Geist doch ein, Dinge aufzudecken, die dein Vertrauenswachstum hemmen. Und einer, der es irgendwie so kapiert hat mit Gott, der auch so ein Glaubensvorbild ist, das ist der Georg Müller, dieser Waisenvater von Bristol, das ist er jetzt nicht. Seine Lebensgeschichte ist ein Zeugnis für die Zuverlässigkeit Gottes. Der hat aus dem Nichts Kinderheime gegründet und hat dadurch, dass Gott Leuten gezeigt hat, sie sollen etwas geben, konnte er diese Kinder versorgen. Er hat gesagt, ich bitte keinen um Spenden, sondern ich bitte nur Gott um Spenden, denn das sind die Kinder von Gott. Und dann kam es irgendwie vor, der hatte bis zu 2000 Kinder zu versorgen. Und dann kam es irgendwie mal vor, dann hatten sie nichts mehr am Morgen da und er lässt im Glauben halt den Tisch trotzdem zu decken, als ob es gleich Frühstück gibt. Und dann klopft es an die Tür und dann steht da irgendwie der Bäcker und sagt, ey, Gott hat ihn diese Nacht nicht schlafen lassen und sagt, er soll also unbedingt Brote hier fürs Kinderheim bauen, backen. Ja, und kurze Zeit später klopft es wieder an die Tür. Da war dem Milchmann irgendwie ein Wagenrad gebrochen und irgendwie so und so viel 100 Liter Milch standen auf diesem Wagen und das war genau vor dem Waisenhaus passiert und er wusste nicht wohin mit der Milch, die konnte man so nicht mehr weiter transportieren. Und so hatten sie Brot und Milch und Gott hatte sie mal wieder alle versorgt. Und er schreibt in seiner Biografie, wirklich spannend zu lesen ist, für mich jedenfalls, dass es keinen Tag gab, wo ein Kind irgendwie hungrig ins Bett gehen musste. Und ein Zitat von ihm, der lebendige Gott ist mit uns, dessen Kraft nie versagt, dessen Arm niemals müde wird und dessen Weisheit unendlich ist. Und deshalb wird er heute, morgen und im nächsten Monat, solange unser Leben besteht, unser Helfer und Freund sein. Und ich ende ja gerne mit so ein paar Anwendungen oder Hausaufgaben in meinen Predigten. Und eine Hausaufgabe könnte sein, ihr dürft euch eine aussuchen, es sind vier. Eine davon müsst ihr machen. So, also, wir haben die sechs Übungen. Vielleicht kannst du sie nochmal anwerfen. Nimm dir eine, die dir leicht fällt und eine, die dir schwieriger fällt und versuch sie zu bearbeiten. Gottes Wort verinnerlichen, schon im Kleinen sorgen, zum Gebet verarbeiten, Schritte im Gehorsam gehen, erinnern, was Gott bereits getan hat, in Gemeinschaft leben und geduldig bleiben. Eine weitere Hausaufgabe kann sein, beschäftige dich mit der Person Hiskia. Wenn in der Bibel von einer Person berichtet wird, die irgendwie cool ist, ja, dann guck doch mal, was steht denn da alles zu dieser Person? Da steht eine Menge über Hiskia. Setz dich mal hin und beschäftige dich mit der Person und nimm sie dir zum Vorbild. Und was anderes noch, eine weitere Aufgabe, gibt es vielleicht auch so eine heilige Kuh in deinem Leben, wo du dir mehr Hilfe von erhoffst und erwartest als von Gott. Eine Person, ein Gegenstand, ein Götze, dann schlachte sie. Oder du kannst dir auch Gedanken machen, was bedeutet für dich Psalm 23, Vers 2, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und gemeinsam wollen wir jetzt auf die Predigt hier antworten mit einem Lied. Und vielleicht führe ich den einen oder anderen damit wieder in seine Jungschar- oder Kindergottesdienstzeit zurück. Lasst uns das Lied gemeinsam singen, immer auf Gott zu vertrauen. Kennt ihr das? Die, die es kennen, besonders laut mitsungen. Immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Mag es vielen auch töricht scheinen, weil sie Gott und sein Wort verneinen, mag der Teufel zu siegen scheinen, soll dies deine Losung sein, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Könnte dich auch verlassen, mag die Welt dich schmähen und hassen, Jesus wird deine Hand erfassen, will dein Freund und Helfer sein, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Mag die Krankheit bedrohen dein Leben, mag sich Krieg und Gefahr erheben, mag die Welt auf den Furcht. Gott will deine Zuflucht sein, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Die Krüge sich von dir weichen, will dich Einsamkeit dich beschleichen, will dich Unglück und Tod erreichen. Niemals lässt er dich allein, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, immer auf Gott zu vertrauen, das ist der beste Weg. Amen.